Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo Marian.
Groß gefeiert?
Nö, ich habe eigentlich
Warum
niemanden.
Warum denn nicht?
Also ich glaube zweimal in meinem Leben mit einer größeren Feier meinen Geburtstag gefeiert. Da bin ich auch zu genötigt worden, mehr oder weniger. Nö, das hab ich irgendwie nie für wichtig empfunden. Also ich finde im Gegenteil, also wenn man so riesig seine Geburtstage feiert, ist es doch auch ein Zeugnis von einer gewissen Hybris, ne? Victoria macht natürlich immer, egal welches Kind welchen Geburtstag hat oder ich, da gibt es immer dieses zelebrierte Frühstück morgens mit vielen Luftballons und dieser Girlande, die haben wir jetzt glaube ich seit 25 Jahren, Happy Birthday, die da immer hängt.
Ich glaube, die habe ich schon mal auf Instagram
gesehen. Ja. Und dann diesen silbernen, macht sie jetzt bei mir nicht mehr, aber bei den Kindern immer bis zum 18. diese silbernen Luftballons mit Dingens drin, Helium. Dass die so fliegen, ne? Hat man gerade von Vito wieder 18. Und dann die Torte mit so und so viel Kerzen und dann die Anhäufung von Geschenken. Und so. Das lässt sich Victoria nicht nehmen. Ist natürlich auch wunderschön, speziell für die Kinder. Und ich liebe es auch, muss ich ehrlich sagen. Und dann kommt Stevie Wonder, Happy Birthday, und dann darf der oder diejenige runterkommen.
Sind Sie jemand, der eher optimistisch ist oder immer erstmal Glas eher halb voll oder halb leer?
Tja, also ein halb volles Glas ist für mich halb voll.
Ich weiß nicht. Aber sind Sie ein Optimist?
Also ich war ein extremer Philanthrop und das hat sich so ein bisschen verändert auch im Laufe der Jahre. Ich bin jetzt kein Misanthrop geworden, aber etwas realistischer vielleicht. Und so ist es auch mit dem Optimismus. Ich sage meinen Kindern immer, ihr solltet immer achtsam durchs Leben gehen, aber nie ängstlich. Das drückt vielleicht auch meine Haltung aus.
Gehen wir mal zurück zu den Anfängen. Sie haben ja mit 16 die Schule verlassen, um zur Schauspielschule zu gehen. Wie haben denn da Ihre Eltern reagiert?
Unerfreut, wie man sich das vorstellen kann von Eltern, die wollten natürlich, dass ich zumindest das Abitur mache, um mir dann alle Möglichkeiten offen zu lassen. Aber es hat nicht sollen sein.
Und mit welchen Argumenten haben Sie die dann überzeugt?
Gar nicht. Also überzeugen konnte ich die gar nicht. Die haben einfach eingesehen, dass Schule und ich nicht kompatibel sind und haben dann die Konsequenzen gezogen. Beziehungsweise die wurden ja vorher gezogen. Von mir eigentlich schon, indem ich gar nicht mehr hingegangen bin und dann letztendlich von den Instituten, in dem sie mich gar nicht mehr aufgenommen haben.
Wollten Sie denn immer schon Schauspieler werden oder war einfach nur der Wille weg von der Schule?
Ich hatte mal einen Lehrer auf einem der Internate, in dem ich war, der einzige Lehrer eigentlich, mit dem ich mich jemals verstanden habe. Und der hat, vielleicht auch deswegen habe ich mich mit dem verstanden, der hat so Laienspielaufführungen gemacht. Und da habe ich auch den einzigen Preis bekommen, den ich jemals in einer Schule erhalten habe für besondere Leistungen im Laienspiel. Und da war ich 11 Jahre alt und seitdem wollte ich eigentlich Schauspieler werden.
Und mit 19 standen Sie tatsächlich das erste Mal auf der Bühne?
Das war im Kuhm-Theater in Köln. Da haben wir ein Kinderspiel, glaube ich, von Martin Walser gespielt. Oder Die Hose, ich weiß gar nicht mehr, was wir zuerst gespielt haben, von Sterne.
Sie sind Kölner, Sie sind in Köln geboren und aufgewachsen. Sind Sie Kölner mit Herz und Seele?
Ja, kann man schon sagen. Dass bei Männern, bei fußballinteressierten Männern definiert sich ja die Zugehörigkeit einer Stadt immer durch den Fußballverein oder über den Fußballverein. Und da bin ich ganz offensichtlich Kölner geblieben mit leicht masochistischen Neigungen. Denn ich lebe seit 30 Jahren in München und es wäre wesentlich einfacher, Bayern-Fan zu sein und erholsamer und weniger nervenaufreibend. Aber es soll nicht sein und ich halte dem ersten FC Köln die Treue.
Es gibt ja überhaupt zwei Arten von Kölnern. Die Karneval feiern, beziehungsweise überhaupt das ganze Jahr über Karneval feiern, und diejenigen, die am Donnerstag Weiberfastnacht dann schlachartig in Skiurlaub fahren. Zu welchen gehören Sie denn?
Eigentlich zu gar keinem mehr. Ich war als Kind natürlich, wie fast alle Kinder, könnte ich mir vorstellen, ein leidenschaftlicher Karnevalsjeck. Ich war immer Indianer. Das Lager teilte sich da zwischen, also bei uns Kindern, zwischen Cowboys und Indianern. Und die ganz Blöden wurden Clowns, aber das stand ja nicht zur Debatte. Und ich war immer Indianer und habe mich wahnsinnig gerne verkleidet und auch immer einen Hang zu Minderheiten gehabt, als Kind schon. Und insofern hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Doch mit zunehmendem Alter und spätestens nach Eintritt in die Schauspielschule und Ausübung meines Berufes, in dem ich mich ja pausenlos verkleiden muss, hat dieser Hang zum Verkleiden dann und diese Leidenschaft etwas nachgelassen. Und ich bin jetzt nicht jemand, der aus Pusemuckel einfliegt, um in Köln Karneval zu feiern. Ich würde das nach wie vor tun oder mal auf eine Sitzung gehen oder sowas, wenn ich da wäre. Aber ich habe jetzt auch keine Aversion gegen Karneval, aber bin natürlich auch nicht mehr so jeck dahinter. Mhm.
Aber nichtsdestotrotz, meine Frau wundert sich immer, dass ich anfange mitzuschunkeln und Kölner Karnevalslieder zu singen, wenn da solche Prunksitzungen dann im Fernsehen, wenn ich die verfolge, was ich tue. Also ich bin schon noch Kölner und das auch mit Leib und Seele, obwohl ich ja jetzt schon seit über 40 Jahren in Bayern lebe, wo ich mich im Übrigen sehr wohl fühle.
Ja, aber das sind tatsächlich ganze Universen, ne? Wenn man sich mal so die Mentalität der Bayern, und Sie haben ja auch in München gelebt, das ist ja schon für einen Kölner, naja, gewöhnungsbedürftig, oder?
Ja, aber es gibt auch sehr nette Bayern.
Gehen Sie denn auf die Wiesen?
Auch nicht mehr, also nur unter Zwang. Ich bin früher in der Tat, als ich nach München gezogen bin in den 70er Jahren, bin ich mal jeden Tag auf der Wiesen. Bin auch bis zu 30 Mal hintereinander dieses Pirat gefahren, da diese riesige Schaukel und so, und war natürlich in sämtlichen Bierzelten südlich des Rio Pecos. Das waren noch andere Zeiten auch. Also erstmal ist man da als Normalbürger überhaupt reingekommen. Dann haben wir uns irgendwo an irgendwelche Tische gesetzt, mit irgendwelchen Australiern Bier und Brüderschaft getrunken. Das waren auch richtige Volksfeststimmungen, die ja heute gar nicht mehr der Fall ist. In Anführungszeichen normalen Menschen kommen ja gar nicht mehr in die Zelte rein. Das ist ja kein Volksfest. Die werden gebucht von großen Konzernen. Unglaublich viel Geld, lasse ich mir immer sagen. Ich werde natürlich jetzt eingeladen mit meiner Frau seit 20, 30 Jahren und wird dahin chauffiert und abgeholt und mit Security-Leuten und so. Also das ist alles sehr komfortabel. Aber trotzdem finde ich trotzdem nicht schön. Also ich gehe wirklich nicht gern auf die Wiesen, muss ab und zu dahin wegen irgendwelchen Verpflichtungen. Man hat ja so Kooperationsverträge ab und zu mal oder so. Und meine Frau, ganz ehrlich gesagt, unter uns zeigt auch gerne ihr Dirndl einmal.
Sie sind ja Anfang der 80er Jahre nach München gegangen. Wie kam man denn da trotz alledem als Kölner mit dieser Kölner Mentalität, also leben und leben lassen, mit der Münchner Schickeria überhaupt klar?
Ja, ich bin ja aus beruflichen Gründen nach München gegangen, weil da einfach wesentlich mehr Theater waren, Film- und Fernsehstudios, Synchronstudios als in Köln. Und es war einfach für einen jungen Schauspieler sinnvoll, wenn nicht gar in die Provinz, dann aber auf ein Theater da zu gehen, aber dann in eine größere Stadt. Da blieb also nur in Berlin und München, vielleicht Hamburg noch ein bisschen. Habe mich dann für München entschieden, weil mein Vetter damals auch da wohnte und ich meine Tante, und ich kannte das so ein bisschen. Als Kind habe ich das kennengelernt und mochte München eigentlich ganz gerne. So die Biergärten und das Umfeld hat mir ganz gut gefallen. Wir Kölner bleiben ja immer Kölner. Insofern ist es egal, wo wir hingehen.
Wo wir sind, ist Kölle.
Wird der Dom gerockt, genau.
Sie hatten ja so eine prototypische Hippie-Jugend, habe ich gelesen. Lange Haare, Trampen und Indientrip.
Ja, lange Haare hatten wir natürlich schon. Ich habe ja in mehreren Bands gespielt und mit kurzen Haaren kam man da gar nicht rein. Und das war natürlich auch Zeichen unseres Protestes und dergleichen. Aber diese Hippie, so auf Eier laufenden, die Augen verdrehenden, stets haschisch qualmenden Blumenfreier, das war nicht so meine Abteilung.
Wobei die Haschischnummer schon.
Ja, das war ein bisschen inkonsequent. Aber ja gut, also dieses klassische Hippie, diese 68er-Boom, da war ich auch 15, 1968. Und das hat sich so ein bisschen zeitverzögert bei mir.
Aber Sie waren irgendwie immer schon rebellisch.
Also ich habe das nicht als rebellisch empfunden, sondern ich war sehr abenteuerlustig und faul und ja. Und diese Mischung, die hat dann dazu geführt, dass ich ein paar Mal von zu Hause weggelaufen bin und die Schule nicht mehr besucht habe und Sachen gemacht, die eigentlich unüblich sind für Jugendliche in dem Alter, ja.
Und auch Indien war ja eine ganz spezielle Erfahrung.
Ja, das kann man sagen. Das war ich ja ein knappes Jahr unterwegs und da ist natürlich einiges passiert.
Dann lassen wir das mal so stehen.
Ja, das ist, da müsste man eine neue Sendung aufmachen.
Der Titel Ihrer Autobiografie, Nichts ausgelassen, also sagen wir, Indien, Kontakte zur Halbwelt in Köln, in Hamburg, wilde Partys, Swingerclubs, Trinkgelage. Gibt es da etwas, worauf Sie auch gut hätten verzichten können?
Ja, alles. Eigentlich alles. Hatten Sie was aus der Minibar? Ja, alles. Alles, was Sie gerade aufgeführt haben, könnte man gut darauf verzichten. Aber letztendlich, die Summe dessen hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und nicht, dass ich jetzt besonders toll wäre, aber mir geht es im Moment eigentlich gut, rundum gut, was wahrscheinlich nicht nur Ergebnis des von Ihnen gerade aufgezählten ist, sondern auch ein bisschen Glückssache, dass ich meine Frau kennengelernt habe, dass wir so eine schöne Familie haben. Dadurch, dass ich das eben erwähnte, alles gemacht habe, habe ich auch überhaupt keine Angst, dass ich da irgendwas verpassen könnte oder verpasst habe oder hätte im Leben. Und das macht mich zu diesem ausgeglichenen Menschen, der ich jetzt bin, sehr wahrscheinlich. Insofern war das, naja, auf den einen oder anderen Totalexzess hätte man natürlich definitiv verzichten können und würde dann trotzdem noch in dieser jetzigen Lage sein. Aber alles in allem, wer macht denn keine Fehler im Leben? Möchte ich mich nicht beklagen, auch was mein Glück betrifft, dass ich das erstmal alles überlebt habe. Denn abgesehen von Leberschäden und dergleichen, läuft man ja schnell mal betrunken unter eine Straßenbahn und so. Und das ist dann dort doch eine Anhäufung von Zufällen, von glücklichen Zufällen, dass das nicht passiert ist, auf lange Sicht. Und insofern ist es eigentlich alles ganz gut, so wie das gewesen ist.
Freunde und Kollegen beschreiben Sie immer als sehr präzise. Das heißt, Sie hatten Ihre wilden Partys und Ihre Exzesse und trotzdem kamen Sie immer pünktlich zum Set. Wie haben Sie das denn durchgehalten?
Ja, das liegt vielleicht an meiner Höflichkeit. Ich lasse Leute ungern warten. Und an so einem Filmset warten ja dann 50 oder noch mehr Leute auf einen, wenn man zu spät kommt. Und das ist so eine, entweder ist es angeboren bei Schauspielern oder dann antrainiert. Wir kommen eigentlich nie zu spät.
Na gut, aber bis 5 Uhr zu saufen und dann um 8 Uhr wieder auch klar da zu sein, das hat schon, was? Ist schon was Besonderes.
Hat was. Ja, ja, aber was soll's. Man muss ja nicht bis 5 Uhr saufen. Aber wenn man es dann macht, dann muss man auch pünktlich sein. Ja.
Wer lange feiern kann, kann auch früh arbeiten.
So ist das.
Sie haben ja in Ihrer Anfangszeit auch schon synchron gemacht, ganz viel. Und auch für Richard Gere zum Beispiel und Jack Nicholson. Sind Sie den beiden jemals im richtigen Leben begegnet?
Ja, Jack Nicholson bin ich mal begegnet beim Boxkampf in Las Vegas. Und wer war der andere? Richard Gere? Nee.
Der Durchbruch beim Film, der kam dann tatsächlich durch Minna von Doris Dörry. Und von da an ging es steil bergauf oder gab es da auch nochmal so Einbrüche, wo Sie dachten, ach, jetzt müssen wir was anderes überlegen?
Nein, Einbrüche würde ich jetzt nicht sagen. Es ist, sagen wir mal, an mangelnder Arbeit kann ich mich seitdem nicht beklagen. Mhm. Über die Qualität der Arbeiten lässt sich natürlich streiten, beziehungsweise teilweise auch nicht, da waren auch richtig schlechte Filme dabei. Aber das ist natürlich schwer in unserem Beruf, wenn man jetzt nicht gerade zu den Hollywood-Topstars gehört. Und selbst denen kann es passieren, die aus einer unglaublichen Masse und einer sehr hohen Qualität aussuchen können, dann ist das fast unumgänglich, dass man auch mal schlechte oder mittelmäßige Filme zwischendurch macht. Insofern kann ich mich da auch nicht beklagen. Ich hatte eigentlich immer gut zu tun und konnte mir auch meistens noch zwischen verschiedenen Projekten das für mich geeignete aussuchen. Wobei, wie schon angesprochen, es schwer ist. Wir haben ja als einzige Grundlage das Drehbuch. Mhm. Und es ist so, dass man aus einem schlechten Drehbuch immer noch an einem guten Drehbuch kann man immer noch einen schlechten Film machen. Leider Gottes. Andersrum ist es allerdings nicht möglich. Man kann aus einem schlechten Drehbuch keinen guten Film mehr machen. Mhm. Ja, und wenn man dann ein gutes Buch hat oder ein einigermaßen vernünftiges und entscheidet sich dafür, dann kann es immer noch passieren, dass der Produzent Murks macht oder der Regisseur oder die, wer auch immer, ne? Insofern ist das ein schwieriges Geschäft. Mhm.
Ist das eigentlich leichter oder schwerer, wenn man als Schauspieler den Regisseur sehr gut kennt?
Auch für mich ist es leichter. Mhm. Es ist ja, da führen viele Wege nach Rom vermutlich. Es gibt vielleicht Schauspieler, die angebrüllt werden müssen, mit ihren Arschbacken zusammenkneifen.
Wie ist das bei Ihnen?
Nee, ich muss ein großes Vertrauensverhältnis haben zu einem Regisseur und möchte auch, naja, geliebt werden wäre jetzt übertrieben, aber ich möchte anständig behandelt werden. Sonst habe ich keine Lust. Ich mag auch nicht zu Schreiereien am Set, egal wer da jetzt angeschrien wird. Ich muss eine harmonische Umgebung haben und dann kann ich, mal hochtrabend ausgedrückt, meine Seele öffnen und mich da der Sache hingeben.
Sie waren ja auch beim Keinohrhasen mit von der Partie mit Til Schweiger. War das tatsächlich bei den Dreharbeiten auch so komisch, wie es dann rüberkommt? Weil dieser Film ist einfach zum Brüllen komisch, wenn man ihn sieht.
Ja, ja. Ach, ich habe ja mit dem Tilly lange nicht mehr gearbeitet und es hat richtig Spaß gemacht, sodass wir uns jetzt überlegt haben, mal wieder was gemeinsam zu machen. Ja, wir sind ja alte Freunde und das ist genau von dem, was wir eben besprochen haben. Ich brauchte eine Harmonie am Set und wir haben unglaublich gelacht, weil der Tilly natürlich immer lachen musste, wenn er mich da ansah. Und dann, da wir beide dann nackt im Bett und so, das war natürlich, hat uns dann an alte Zeiten erinnert. Aber man muss aufpassen, wenn man zu viel lacht beim Drehen, ist das auch gefährlich. Also wenn viel gelacht wird beim Drehen und im Schneideraum, dann lachen die Leute meist im Kino nicht mehr. Mhm. Und dann, es ist auch so eine Komödie, es ist harte Arbeit und man muss da konzentriert bei der Sache sein. Es ist so eine Gratwanderung zwischen Lockerheit und Konzentration. Mhm. Die dann die richtige Mischung macht.
Ist Ihnen das mal während eines Drehs oder auch auf der Bühne passiert, dass Sie Lachkrampf gekriegt haben? Weil das ist ja gruselig, wenn das erstmal anfängt.
Ja, das ist mir schon öfters passiert. Ich hatte schon bei Drehen auch Klappen, die haben wir, wo ich mit meiner Partnerin oder meinem Partner auch so lachen musste oder auch der Regisseur, das ganze Team. Die muss man dann 10, 15, 20 Mal drehen, das ist grauenhaft. Aber das gehört dazu. Es ist auch so eine Überkonzentration, die einen dann, wenn man das dann später einem erzählt, warum man gelacht hat, der versteht das
nee, überhaupt nicht.
Das ist völlig Banane.
Aber es geht dann immer bis zu einem bestimmten Punkt und wenn man wieder da ankommt, dann geht es wieder los.
Ja, und im Theater ist das ja ganz schlimm, weil man ja jeden Abend zu diesem Punkt kommt. Beim Drehen hat man den irgendwann überwunden.
Ja, genau.
Und beim Theater ist es grauenhaft. Aber was mich in dem Zusammenhang immer tröstet, ist, dass Laurence Olivier, der ja für viele der beste Schauspieler der Welt war, auch unglaublich vergiggelt war.
Sie haben ja viele Charakterrollen auch gespielt, Biografien, unter anderem Axel Springer. Gehörte diese Rolle auch zu Ihren Lieblingsrollen?
Ja, den habe ich sehr gerne gespielt. Mir macht es überhaupt Spaß, authentische, also historische Figuren zu spielen. Ich habe auch den Ignaz Semmelweis sehr gerne gespielt, den Frauenarzt aus dem 19. Jahrhundert. Den Springer habe ich auch sehr gerne gespielt, weil also erstmal ist die Zeit, ob mit oder ohne Springer, sehr spannend gewesen, dieser Film zeigt, dieser Ausschnitt von Deutschland. Und zweitens bin ich ja mit dieser Springerpresse groß geworden, mit den Reaktionen auf sie, mit den Ambivalenzen und mit allem drum und dran. Und ich habe mich, als ich das Angebot bekommen habe, schon gefragt, wie denn, oder auch die Produzenten gefragt, wie das denn dargestellt werden soll. Ob das jetzt eine Vernichtung dieses Mannes sein soll oder eine ehrliche Darstellung oder was auch immer. Und war eigentlich recht zufrieden mit dem Drehbuch und mit dem, was dabei rauskam. Ich bin letztens noch gefragt worden, hier in Berlin wird man natürlich darauf angesprochen, ob ich den nicht zu sympathisch dargestellt hätte in meinen Augen. Und das finde ich eigentlich nicht.
Der war sehr sympathisch und hatte ein unglaubliches Charisma.
Ja, ja. Und selbst wenn man ihn negativ hätte darstellen wollen, hätte man das immer noch sympathisch machen müssen, finde ich. Denn es ist der Sache, glaube ich, nicht gedient, wenn man schlimme Menschen oder vermeintlich böse Menschen oder nicht gute, wenn man die unsympathisch darstellt, oder da wird es leicht langweilig. Mhm. Man muss gerade das, was sie dann machen, ist ja unsympathisch genug. Und wenn man ihnen aber, was ja auch viele Menschen hatten, ich rede jetzt nicht von Springer, aber sagen wir mal, so einem Hitler sagt man ja auch nach, dass er ein großes Charisma hatte, ne? Und die Menschen schon für sich einnehmen konnte. Und wenn man den dann noch blöde darstellt, dann denunziert man die Rolle auch und dann wird es auch langweilig.
Springer war ja sehr gläubig. Sind Sie auch gläubig?
Nee, ich bin Agnostiker. Das heißt auch nicht wirklich ungläubig. Aber ich glaube eher an das Wahrscheinliche. Und es ist, sagen wir mal, die Wissenschaftler halten es für eher unwahrscheinlich, dass es einen Gott gibt, der sich in 5 Milliarden Seelen gleichzeitig manifestieren kann und deren Gedanken lesen kann und dergleichen mehr. Und dann würde sich auch die Frage stellen, die wissenschaftlich begründete Frage, wer hat den denn geschaffen? Und da kann man dann schon... Wir Agnostiker schließen natürlich auch, wenn wir es genauso wenig können, die Existenz Gottes auch nicht aus.
Ihre Freunde und Kollegen beschreiben Sie als zuverlässig, haben wir schon gesagt, aber eben auch als ehrlich und geradlinig. Wie ehrlich Kann man denn in dem Job bleiben?
Es gibt ja viele Arten von Ehrlichkeit. Im Grunde genommen sind wir ja pausenlos unehrlich, indem wir Gefühle vorgaukeln, die eigentlich nicht den Tatsachen entsprechen, wenn man es ganz genau nimmt. Man kann schon ehrlich sein in dem Beruf. Also wenn man dieses von mir gerade erwähnte, sagen wir mal, außen vor lässt, kann man schon aufrichtig sein und... Ja, man muss nicht lügen, wenn man Schauspieler ist.
War das vielleicht auch so ein bisschen Ihr Erfolgsrezept, dass Sie immer bei sich geblieben sind?
Ja, würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, diese Aussagen von meinen guten Freunden. Wo haben Sie denn her? Das sind ja nette Jungs.
Gesammelt, ja.
Also so ist es nicht, dass ich jetzt der absolute Freibeuter bin da und der immer das Herz auf der Zunge trägt und so. Ich kann auch schon Kompromisse schließen und ich bin sehr wahrscheinlich nicht opportunistisch, aber auch jetzt nicht derjenige, der immer die Konfrontation sucht bei jedem kleinen Furz.
Jetzt erst mit dem Alter oder immer schon?
Ach, ich würde mich eigentlich als normal bezeichnen in dieser Hinsicht. Ich gehe schon mal auf die Palme, wenn da ein Fahrer angeschrien wird oder irgendwas von jemandem, das mag ich nicht. Man sollte schon versuchen, zu allen Menschen gleich zu sein, ist meine Devise. Mhm. Leider sind nicht alle Menschen gleich. Von diesem schönen Gedanken muss man sich leider auch trennen. Was man ja tagtäglich in Zeitungen liest, was da alles passiert. Aber man sollte zumindest versuchen, erstmal alle gleich zu behandeln, egal welchen Standes sie sind und wie sie sich natürlich benehmen. Also wenn mich einer blöd anquatscht, dann ist mir auch wurscht.
Und man trifft sich immer zweimal im Leben.
Ja. Das ist, wir müssen sowieso zu allen freundlich sein, wir Schauspieler. Wenn das ein Fahrer ist, irgendwann ist der Produzent da.
Genau. Haben Sie so klassische Schauspieler-Albträume? Also so die Nummer, ich stehe auf der Bühne und kann den Text nicht?
Ja, ich kenne das Stück gar nicht. Deshalb ist es mein Traum, der kommt so einmal im Jahr. Und dann sage ich schnell dem Inspizienten, gib mir nur den Anfang, nur die ersten vier Sätze, dann komme ich schon irgendwie weiter. Aber das ist, naja, das ist irgendwie eines unserer großen Ängste.
Und dann wachen Sie auf oder kommt das dann zum guten Schluss, der Traum?
Ich weiß gar nicht mehr. Ich schätze mal, der hat unterschiedliche Längen mit unterschiedlichen Ausgängen dann.
War das Schreiben dieser Autobiografie, war das so eine Art, ich sag mal, Eigentherapie oder Aufbereitung, Aufarbeitung?
Das hat sich als solches entpuppt dann. Es war gar nicht so geplant. Das sollte ja sowieso erstmal ein Brief an meinen Sohn sein. Durch Zufall habe ich dann den Herausgeber vom Drömer Knauer kennengelernt über meinen damaligen Agenten, der da diesen Kontakt herstellte auf einer Party oder was. Und der hat ihm erzählt, also mein Agent, diesen Mann, dass ich da an was schreibe und der war dann sehr interessiert und ich habe es ihm dann auch gegeben. Und dann hat er gesagt, komm, das machen wir, das müssen wir rausbringen. Und so kam das. Und ich habe dann festgestellt, dass man Dinge, über die man nicht nur nachdenkt, sondern die man versucht zu formulieren, in Worte zu fassen und aufzuschreiben, dass man die dann nochmal anders verarbeitet, als wenn man nur so drüber nachdenkt und sie so en passant durch den Kopf schweifen lässt. Bei irgendeiner Gelegenheit.
War auch wahrscheinlich das erste Mal, denn Sie sind ja nicht der klassische Tagebuchschreiber.
Nee, genau. Das war das erste Mal, dass ich mich zumindest meine Vergangenheit betreffend damit in der Form auseinandergesetzt habe. Und es hat mir erstmal großen Spaß gemacht. Und zweitens hat es dann wirklich, wie von Ihnen vermutet, so eine fast therapeutische Wirkung gehabt. Dass man sich über viele Dinge eigentlich klarer wurde noch und es auch befreiend war, sie mal so auszudrücken. Und dazu, wenn man so will, auch zu stehen. Es ist ja nun was anderes, ob ich das in ein Tagebuch schreibe oder dann in dem Bewusstsein schreibe, dass das dann doch einige Leute lesen. Mhm. Und das war eigentlich eine recht schöne Erfahrung. Ja.
Sind Sie denn mittlerweile bei sich angekommen?
Ach ja, was heißt das? Ich weiß es nicht. Was heißt das? Ich kann das nicht definieren. Das hört sich auch so ein bisschen endgültig an. Ich sage mal so, ich bin da angekommen, wo ich mich sehr wohl fühle. Ich hoffe, dass es noch weitergeht.
Welchen Bezug haben Sie zu Berlin?
Berlin war für mich immer schon die Hauptstadt Deutschlands. Ich habe das Bonn nicht so ernst genommen, da mit seinen Schrebergärten.
Aber gelebt haben Sie hier nie?
Nee, aber ich hatte mir das eine Zeit lang, Ende der 70er Jahre, also als die Mauer noch stand, habe ich mir das überlegt. Hatte auch hier einige Freunde und war kurz davor, nach Berlin zu ziehen eigentlich. Und bin ja unglaublich oft in Berlin, natürlich aus beruflichen Gründen. Ich habe dann hier aber in den 70er Jahren auch viel synchronisiert bei Wenzel und Arena und habe teilweise in München Theater gespielt und tagsüber bin ich nach Berlin geflogen und habe hier synchronisiert. Also das war auch ziemlich heftig. Und habe dann natürlich viel gedreht hier und immer wieder. Ich habe ja gute Freunde hier, den Ronald Mari von Borchert, wo ich ja sehr gerne hingehe. Ja, ich mag Berlin gerne. Ich mag die Berliner gerne, weil sie den Kölnern schon sehr ähnlich sind.
Absolut. Sie haben ein tolles neues Projekt ins Leben gerufen. Lassen Sie uns darüber sprechen.
Meet Your Master, meinen Sie? Mhm, mit meiner Frau zusammen. Das ist ein Online-Portal, in dem oder auf dem Koryphäen, die Besten ihres Fachs sozusagen, ihr Wissen weitergeben, ihre Tipps und Tricks verraten und innerhalb von bis zu 8-stündigen Lessons oder Kursen, wie man es bezeichnen mag, 25 Kapitel rum, die Menschen unterhalten. Das Ganze wird in hochwertigen Filmen aufgenommen. Dazu gibt es dann ein Masterbook, was über 100 Seiten lang ist, mit Zusatzinformationen. Und das wird dann im Paket im Internet verkauft. Wir haben mit 6 Mastern angefangen. Also ich war das primäre Produkt sozusagen, das Versuchskaninchen. Ja. Hatte natürlich den Vorteil, dass ich am robustesten bin. Dadurch, dass es mein Baby ist, konnte man mit mir alles machen da. Und wir haben versucht, mit meinem Film dann alle Fehler, eventuellen Fehler aufzufangen, die wir gemacht haben und beim nächsten Master dann besser zu machen. Dann haben wir produziert mit Nico Hoffmann, dem Filmproduzenten, mit Til Schweiger, dann mit Sebastian Fitzek als Autor, mit Jonas Kaufmann als Sänger und haben sehr Dr. Müller-Wohlfahrt und haben sehr viele gute Leute da noch am Start.
Das ist ja besser. Best-of im Grunde genommen.
Ja, ja. Also wir sind wirklich bemüht, die Besten der Besten dazu zu engagieren. Und das macht viel Spaß, ist viel Arbeit, aber eine schöne Sache, wie ich finde. Also ich bin ja auch Honorarprofessor an der Makromedia-Universität und habe da Studenten, mit denen ich teilweise arbeite. Die Eltern dieser Studenten kommen ab und zu mir und fragen mich, sagen Sie mal, wir sind da ein bisschen unschlüssig, speziell jetzt die Eltern von Ihrem Schüler, ob unser Kind das machen soll. Wir wissen es einfach nicht. Ist das richtig jetzt, die Schauspielerei zu probieren oder nicht? Was würden Sie denn als Profi dazu sagen, als jemand, der so auf so eine lange Karriere zurückblicken kann? Und ich sage da immer, darauf gibt es nur eine Antwort, nur eine vernünftige Antwort. Und das ist ja, machen Sie es. Denn gehen wir mal alle Szenarien durch. Wenn Sie es nicht machen, ja, wenn Sie jetzt sagen, Ihr Kind, nee, komm, das ist zu unsicher, mache Bankkaufmann oder irgendwas, dann wird er bei jedem Theaterbesuch, bei jedem Opernbesuch, bei jedem Kinobesuch, bei jedes Mal, wenn er einen Schauspieler oder einen Regisseur trifft oder sich mit dem Thema oder etwas liest darüber, wird er sagen, mein Gott, ach, hätte ich es vielleicht doch machen sollen. Vielleicht hätte das ja geklappt. Ne? Das ist furchtbar im Leben, finde ich.
Das Schlimmste ist überhaupt, etwas nicht gemacht zu haben und das zu bedauern, auch am Ende des Lebens. Sagen ja viele alte Menschen auch, ne?
Ja, wenn sie es machen und es funktioniert, dann ist es sowieso alles gut. Wenn sie es machen und es funktioniert nicht und sie entscheiden sich eines Tages doch einen anderen Weg zu gehen, dann können sie aber immer sagen, ich habe es versucht, ich bin da im Reinen, alles gut. Ne? Also insofern gibt es da auf diese Frage, die Eltern stellen, auch die man sich selber stellt, gibt es für mich nur eine Antwort. Und das ist just versuchen. Also Hartnäckigkeit ist in dem Beruf sowieso unumgänglich. Also da kann man gleich schon mal mit anfangen. Ich sage meinen Kindern auch, viel wichtiger als das, was ihr macht, ist, wie ihr etwas macht. Das heißt, mir ist lieber, ihr seid ein guter Gärtner als ein schlechter Bundeskanzler. Und das meine ich ganz ehrlich, ohne Koketterie. Das würde ich direkt unterschreiben. Insofern, die Parameter von Erfolg eben, von dem wir jetzt sprechen, von diesem Erfolg, sind mehr oder weniger bei allen Menschen gleich, in allen Berufen auch gleich. Das ist Fleiß, Talent, Durchsetzungsvermögen und Ausdauer. Und such dir den besten Lehrer, den du kriegen kannst, den du bezahlen kannst, der in deiner Nähe ist und trainiere so hart und leidenschaftlich es geht.
Kurzer Ausblick, da steht ja auch einiges an in der zweiten Hälfte des Jahres.
Ja, das ist ein ARD-Film.
Mit Julia Koschitz.
Genau, Hagen-Benz heißt das. Ich spiele da den Hagen-Benz, einen Ex-Bullen, ja, der in eine ziemlich wüste Geschichte da verwickelt wird. Das ist der erste Teil einer Reihe, muss man mal sehen, wie das dann angenommen wird, auch der im Herbst wohl ausgestrahlt wird in der ARD samstags um 7:45. Genau, einen Termin gibt es noch nicht.
Was muss denn überhaupt so eine Rolle haben, dass sie dich packt, dass du sagst, die will ich unbedingt machen?
Naja, das sind verschiedene Sachen, die da zusammenkommen sollten. Zunächst mal muss das Drehbuch als solches gut sein. Also erstmal unabhängig von der Rolle. Dann muss die Rolle noch oder sollte die Rolle noch interessant sein. Das heißt, wir sprechen ja immer von dieser Fallhöhe, von der Ambivalenz einer Figur, dass es nicht nur so schwarz-weiß gemalt ist, dass der auch eine Entwicklung hat. Dann, wer das Ganze produziert, wer das inszeniert und wer mitspielt, all das. Und welcher, wenn es ein Fernsehsender ist, welcher Sender. Oder wenn es ein Kinofilm ist, welcher Verleih das macht. Das sind alles, alles Fragen, die dann zu einer Antwort führen.
Ein Münchner im Himmel.
Münchner im Himmel ist ein Kinofilm im Verleih der Leonine, den ich im Sommer gedreht habe, im Spätsommer, jetzt letzten Jahres. Der Münchner im Himmel ist der von mir so geschätzte Maximilian Brückner. Ich bin sein Vater und die Hanna Herzsprung spielt mit, die Michaela May. Also wir haben eine ganz, ganz tolle Besetzung. Und der wunderbare David Dietl, Sohn von Helmut Dietl, macht die Regie für Leonine. Das wird ein schöner Kinofilm, genau.
Kommt auch in der zweiten Hälfte.
Der kommt auch in der zweiten Hälfte, genau. Ja.
Und noch ein dritter. Ein fast perfekter Antrag.
Ja, das ist auch ein Kinofilm, auch eine ziemlich schwarze Komödie. Der hieß früher Very Best Ager. Dann hat der Verleih, auch Leonine Verleih, hat sich dann entschlossen, das umzubenennen, weil angeblich die englischen Titel nicht so gut sind, weil davor ein Film von dem Simon Verhoeven, Girl, You Know It's True, der hat nicht so funktioniert an den Kinokassen und das hat man dann darauf zurückgeführt, dass das ein englischer Titel war. Also ich finde solche Schlussfolgerungen gefährlich, aber wie dem auch sei, es ist ja nichts passiert. Ein fast perfekter Antrag ist auch ein schöner Titel, finde ich. Und da spiele ich mit Iris Berben zusammen die Hauptrolle und ist ein sehr lustiger Film von dem Autoren Richard Kropf, ein wunderbarer Autor und eine wirklich süße Geschichte.
Und ein Dream Team.
Ja, ja, Iris und ich haben das gut gerockt da. Wir haben gedreht in Regensburg und in Wien. Und meine Tochter spielt auch noch mit.
Rainer Lauterbach, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren.
Danke auch.
Alles Gute für Sie.
Gespräch.